It's automatic. It's automatic. It's a physical feeling. I'm gonna change this city. It's a physical feeling. I'm gonna change this city, city. I've got a feeling. It's automatic. It's automatic. I've got a feeling. It's automatic. It's automatic. I've got a feeling. It's automatic.
Und hier noch.
Ja, hallo. Im Studio jetzt hier Felicia Herrschaft mit Thomas Meinecke. Wir machen heute eine Sendung zur Buchmesse, aber an sich ist das Thema Hellblau. Hellblau ist der neue Roman von Thomas Meinecke, jetzt bei Surkamp erschienen. Und da können wir gleich anfangen. Meine Schuhe sind auch hellblau.
Ja. Ja, sie spielen schon sehr ins Graue, oder?
Nein, es ist die Frage wirklich, welches Hellblau, warum Hellblau? Ja, also vielleicht könnte man
warum
da...
Warum das Buch so heißt?
Ja.
Oh, das ist eine richtig schwierige Frage, weil
ist
es
ist eine Farbe
ein Titel,
der Musik?
Eher am Ende kam. Also kein Titel, und nicht im Sinne einer Überschrift, wo man dann das Buch von ausgehend schreibt, sondern eher ein Titel, den ich am Schluss sozusagen noch drüber gesetzt habe. Hellblau ist eine Farbe, ist eine Modefarbe, darum hast du auch hellblaue Schuhe an. Es ist gleichzeitig natürlich die Farbe des Wassers und der Luft, und der Luft auch nur, weil eben Wasser sozusagen... Wasserstoff sich so spiegelt in der Luft, also nachts ist es nicht hellblau. Es geht sehr viel ums Wasser in meinem Buch. Es ist auch die Farbe für kleine Jungs, aber auch erst seit 100 Jahren. Vorher war es rosa. Yeah. Ja, also es ist einfach ein sehr ambient Title.
Ja, yeah. Vorher war es rosa für Jungs.
Ja, also
die
angeblich
Welt noch
vor
rosa
100
war.
Jahren. Ja,
yeah. Also hellblau ist ein Roman, aber man kann wirklich tatsächlich nicht mehr genau sagen, ob dieses Genre eingehalten wird. Es wird... Ich habe eigentlich das Gefühl, dass es eine Form der historisierten Biografie ist, die immer wieder einfließt, eine Art der historischen Beobachtung, die du selber in eine Art von Literatur überführst.
Klar, aber warum soll man sowas nicht Roman nennen? Wie gesagt, ein Genre nur zu erfüllen, wie es eben immer schon da war. Ich meine, es haben ja schon Leute vor mir und zwar schon im 20. und auch im 19. Jahrhundert sowas probiert, was ich da jetzt probiert habe. Ja. Flaubert, Thomas Mann, sage ich mal, mit jeweils unterschiedlichen Intentionen, aber schon auch sich nicht zu verlassen auf diese klassische Genrehaftigkeit des Romans im Sinne von Handlung, sondern auch wirklich mal die Issues selber aufmarschieren zu lassen.
Wie unterscheidet sich denn dann, also was würdest du sagen, Tomboy ist ja doch dann mehr eine Form der ironisierten Theorie oder wie eine, sagen wir mal, ironisierte Form von davon, wie andere mit Theorien umgehen, wie das tatsächlich eine Form von Identität oder Identifizierung von Personen dann sein kann. Das über wäre der Roman vielleicht Tomboy, wo tatsächlich über verschiedene poststrukturalistische Autoren als auch über Gender und feministische Theorien Personen vorgeführt werden, also der Roman Tomboy.
Aber wieso ironisiert?
Ich finde immer wieder, dass es sehr, dass es so eine ironische Note hat, auch wenn man hört, wie du das vorliest. Ich glaube, wenn es nicht...
Das finden sonst immer nur alte Männer, sozusagen.
Ironie.
Ja, nee, es sind immer eher alte Männer, die sozusagen, ja, es sind, die sind eben witzigerweise bei Hellblau nicht mehr an Bord, diese Leser, die gedacht haben, ich würde da was ironisieren. Ich habe nicht wirklich, also es gab eben einfach den Fall,
es gab
den, genau,
das
ist weniger lustig, Gott sei Dank. Tomboy ist schon witziger, stimmt schon, aber das ist dann vielleicht einfach von mir nicht gut genug abgesichert. Auf jeden Fall soll da nichts ironisiert worden sein, in dem Sinne, sondern das ist eigentlich voller Respekt. Ich glaube, ironisch ist immer dann Sprache, wenn sie nicht am Ort ihrer Eigentlichkeit sozusagen stattfindet. Also, und das ist natürlich ganz stark der Fall bei dem Geschlechterdiskurs sozusagen, dass man quasi das Exzentrische, das nicht in der Mitte sein, natürlich zum Thema hat, die Zuschreibungen und so weiter. Es gibt immer eine Distanz dann zwischen der Sprache und dem Gegenstand. Und das bringt, glaube ich, Ironie rein und vielleicht bei meinem neuen Buch sogar noch mehr, aber vielleicht auf eine weniger witzige Weise, weil es nämlich um die Konzepte der Diaspora geht, quasi jüdische und afroamerikanische. Ja, und wenn du da nicht an deinem Ort, da kommt Ironie rein, ja, automatisch als Effekt.
Ja, ich hatte das Gefühl, dass das Schreiben von dir da so ein bisschen heimatlos geworden ist, aber genau das finde ich eigentlich sehr interessant. Also, weil dadurch ermöglicht es dir ja auch viele Geschichte sozusagen wiederzugeben. Und vielleicht kannst du genau dazu etwas sagen, weil alle Geschichten konnte ich leider noch nicht lesen, sondern einige davon. Und ich finde immer wieder die Übergänge spannend, wie es tatsächlich aus dem historischen, sagen wir 30er, 40er aktuell wird durch Form der Musikrezeption. Und wenn man da anfängt mit der Episode über Mariah Carey, da habe ich das Gefühl, es geht nicht mehr darum, welche Farbe hat Mariah Carey oder welche Farbe ist die Modefarbe hellblau, sondern welche Stimme ist zu hören. Was ist deine Stimme?
Meine Stimme ist eigentlich sozusagen die Summe. Ne? Das ist, Summe. Es gibt drei Figuren in diesem Buch. Es gibt drei Ichs, die dort reden, abwechselnd, und man weiß als Lesender nicht immer sofort, wer spricht, weil ich keine Absätze gemacht habe zwischen diesen Perspektiven, Wechseln. Und es sind auch gar nicht wirklich solche Wechsel der Perspektive, weil es eher so ist, dass das, was diese drei Figuren gemeinsam verhandeln, und das sind im Grunde genommen Bücher und Schallplatten, davon werden sie sozusagen ihrerseits definiert. Also ich habe also diesen ganzen, es geht natürlich wieder um Identität und die Konstruktion von Identität, so wie bei Tomboy, wo es um die geschlechtliche ging, geht es hier im weitesten Sinne um diese ethnische Identität, die sich natürlich von der geschlechtlichen nicht trennen lässt, weil die perfiden Ausschlussmechanismen sprachlicher Natur sind das Gleiche. Ob man jetzt sozusagen den Ausländer oder die Frau ausschließt, das ist immer, da kommt man eigentlich gar nicht nur auf einem Diskurs überhaupt zurecht. Das ist immer miteinander verbunden. Und diese drei Figuren ordnen sozusagen ihre Lektüre oder ihre Schallplatten und so auch nach so einem bestimmten Erkenntnisinteresse. Und das definiert diese Figuren. Also Identität ist kein Zustand, sondern ist eine Tätigkeit. Und insofern entstehen sozusagen die Charaktere, diese verschiedenen drei Charaktere, als Abfallprodukte oder als Effekte ihrer Lektüre und haben da von daher auch gar nicht so eine große, die unterscheiden sich nicht. Also irgendwie Gestern hat mir Ina Hartwig von der FR vorgeworfen, die reden ja alle gleich. Und natürlich reden die alle gleich. Und dann ist es natürlich im
der
Endeffekt
Erzähler
einfach...
Der Erzähler ist ja auch der
gleiche. Genau, genau. Was soll ich denn das irgendwie... Ich bin ja nicht irgendwie Gustav Gründgens oder so. ich will ja nicht irgendwie... Oder selbst der hat, glaube ich, war immer Gustav Gründgens. Also man will ja nicht irgendwie Leser täuschen oder verführen. Daran glaube ich ja überhaupt nicht. Das ist ja überhaupt nicht meine Baustelle, zu sagen... Hey, lass dir mal was Tolles erzählen und vergiss mal, dass du ein Buch liest. Das Gegenteil ist bei mir das Interesse. Und darum ist es auch so, im Endeffekt reden die alle drei Figuren, reden das, was ich zu Papier bringe, ganz logisch, ganz klar. Und da bin ich natürlich dabei. Da bin ich sozusagen, das ist auch natürlich mein persönliches Interesse, Dinge rauszufinden, praktisch experimentell beim Schreiben.
Mhm. Okay, wollen wir vielleicht direkt in die Lektüre einsteigen?
Von mir aus, aber was soll ich denn lesen?
Also ich hätte zum Beispiel, welche Rolle spielt eigentlich Tillmann? Also es werden ja auch immer Briefsequenzen sozusagen eingebaut und das wird gerichtet an Tillmann. Und das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wie Tillmann dazu kommt.
Ja, also Tillmann ist ein Mannheimer, natürlich, bei mir immer sozusagen Mannheimer. Der sitzt an der Küste von North Carolina. Und schreibt mit einer Freundin von ihm, die Yolanda heißt und in Chicago sitzt, eigentlich ein Buch. Mhm. Dieses Buch ist im Endeffekt natürlich mein Buch. Also es sammelt sich dann irgendwie ein Wust an Daten an über 300 Seiten, der eigentlich der Wust ist, der sich in meinem Manuskript angesammelt hat. Und es gibt noch eine dritte Figur namens Cordula, die sitzt in Berlin. Und diese drei tauschen sich untereinander aus die ganze Zeit. Und was war deine Frage gewesen jetzt? Was ist das für welche...
Ja, genau, wie das zusammenhängt. Also
Das habe ich auch im Laufe des Schreibens erst praktisch erfahren. Also ich habe die nicht vorher in eine bestimmte Beziehung zueinander gesetzt oder mir überlegt, der oder die ist so und so alt und macht dieses und jenes oder hat die und die Biografie, sondern mehr als was bei mir drin steht und das entsteht eigentlich durch das, was die Leute eben für Platten hören oder für Bücher lesen, weiß ich auch nicht. Also ich habe erst nach ein paar hundert Seiten, sage ich jetzt mal nach 100 Seiten wahrscheinlich, so eine Art Inventur mal gemacht und mir überlegt, was sind das eigentlich für Figuren. Also das sollte wirklich mal wirklich so sein, wie ich es ja auch schon sonst gelesen habe in schönen theoretischen Texten, dass wir das sind, was wir lesen.
Ja, das stimmt.
Okay,
ja, ich suche die
Stelle. Ich weiß auch nicht, ich meine...
Also man könnte hier vielleicht, weil es zu dem Sender auch passt, auf Seite 20 einsteigen, wo, ich weiß jetzt nicht, wer sich bei Tillmann bedankt. Lieber Tillmann, herzlichen Dank für die wertvollen Materialien. Welche Materialien?
Das ist wiederum das, was in dem Text davor, in den Seiten davor, das waren einfach irgendwelche Botschaften, die in den Auslaufrillen von Underground Resistance Platten zu lesen sind oder...
Ja, das wäre erst nochmal eine Frage. Wie bist du eigentlich tatsächlich jetzt an das Material gekommen? Weil diese U-Boot-Szenarien vor der Küste, ich glaube von North Carolina, die finde ich ja irgendwie völlig, ja, nicht nur, dass da fremdartige Lichtsignale zu sehen waren, ich finde es auch sehr fremdartig. Also die deutschen U-Boote sind im Zweiten Weltkrieg bis an die amerikanische Küste tatsächlich gekommen.
Ja, in beiden Weltkriegen.
Und dann sind sie aufgetaucht, wurden neu lackiert oder war das nicht der Fall?
Die waren einfach in beiden Weltkriegen eine Bedrohung für die Küste dort und vor allem für die Küstenschifffahrt. Also da unter Land fuhren halt die ganzen Versorgungs- und der Rüstungsindustrie sozusagen dienende Frachtschiffe, zivile auch. Und die deutschen U-Boote haben die dort torpediert. Es liegen da irgendwie 400 Schiffe auf dem Grund, die von deutschen U-Booten torpediert wurden. Und zwar in beiden Weltkriegen. Habe ich auch nicht gewusst vorher. Also die sind sogar in den Hafen von Norfolk rein und haben den vermint. Das ist immerhin der Kriegshafen der USA. Und das habe ich auch erst erfahren, als ich dort mal war, als ich zum ersten Mal dort war, an der Küste dort, auf dieser Inselkette der Outer Banks vor der Küste von North Carolina, wo plötzlich dann ein Friedhof mit englischen Soldaten mitten im Ort liegt und man dann die Geschichte erzählt bekommt, ja, das sind englische Matrosen gewesen, die untergegangen sind, weil ihr Schiff von einem deutschen U-Boot torpediert wurde. Und es liegen aber auch deutsche U-Boote da draußen auf Grund, aber nicht sehr viele, mehr Schiffe, die von den deutschen U-Booten torpediert wurden.
Ja.
Das ist also, aber nur ein Element, weil es in meinem Buch um diesen Atlantik ganz stark geht, als dieses schwappende Etwas zwischen Europa und Amerika, was mich ja immer schon interessiert hat, was da transatlantisch an produktiven Missverständnissen auch hin und her geschickt wurde. Und da ist jetzt neu vielleicht bei mir dabei, weil ich das auch erst vor ein paar Jahren gelesen habe, dieser ganze Komplex des Black Atlantic, ein schwarzer afrodiasporischer Mythos, nach dem von den Sklavenschiffen vor hunderten von Jahren schwangere Frauen über Bord geworfen worden sind und auf dem Boden des Meeres, der ja immer noch weniger kartografiert ist als die Oberfläche des Mars, neue Zivilisationen mit Kiemenatmung gegründet hätten und jetzt aus dem Ozean heraus qua Techno-Music Angriffe auf die Programmiererfestungen der USA, wie es Sleeper-mäßig heißt sozusagen, fahren. Mhm. Also dieser ganze Komplex, dieses Black Atlantic, spielt groß eine Rolle. Und deswegen ist es auch interessant, dass die deutschen U-Boote da durchgefahren sind, weil wiederum Techno ja auch eine ganz große Begeisterung für deutsche Technologie hat, für Kraftwerk und so weiter. Die Ambivalenz dieser ganzen Geschichte.
Diese Ambivalenz des Sounds eigentlich.
Mhm, des Maschinensounds, den auch plötzlich sogar, habe ich auch ein Zitat von selbst Goebbels, hat plötzlich mal gesagt, jetzt mal Schluss mit den Walzern und so. Wir müssen auch mal den Sound der Maschinen in die Volksempfänger bringen.
Yeah.
Solche Stellen habe ich dann auch gefunden. Also es ist ein unglaublich dickes Konglomerat an Unterwasser und Technologie und Gender und Race, was da verhandelt wird. Mm. Aber es sind gar nicht so, wie es jetzt, wie man denken könnte, nach dem, was du sagtest, verschiedene Geschichten. Die dienen eigentlich schon alle einer großen Geschichte, die immer mehr im Laufe der Lektüre sozusagen zu so einem zentralen Punkt wird. Also es ist eigentlich dann schon das Verhältnis eigentlich zwischen schwarzen und jüdischen Amerikanern.
Yeah.
Was ganz in den Vordergrund kommt, ist im Grunde genommen ist das mein Buch über den Holocaust.
Mm-hmm.
Das ist auch ein Thema, was sich auch durchzieht anhand da dieses Treffens von Kohl und Reagan in Bitburg 1985, was zwei Figuren, die auch in dem Roman eine Rolle spielen, speziell eine, nämlich der Freund dieser Cordula, die ganze Zeit verhandelt und darum forscht.
Mm-hmm.
Von daher geht es um die neue Geschichtsschreibung des wiedervereinigten Deutschlands sozusagen, des Deutschen Reichs. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kann es gar nicht zusammenfassen, unter 330 Seiten auch zu reden. Das ist das Problem. Es ist tatsächlich gar kein Zierrat in dem Sinne dabei, sondern es geht so richtig zur Sache. Ab und zu landen vielleicht mal zwei Personen miteinander in einem Bett, aber auch nur als Effekt. Also nicht im Sinne eines Effekthaschens, sondern als Abfallprodukt sozusagen ihrer...
Ja, wie findest du
Rezeption,
eigentlich die,
Reflexion.
Jetzt nochmal, wie findest du dann die Bücher von der Shalevi?
Kenne ich nicht.
Das ist schade. Also,
erzähl mir mal was drüber.
Also es wäre vom Stil her, aber das führt jetzt vielleicht dann zu weit. Aber ich sehe gerade, du hast auch Bezug genommen auf Micha Brumlings neues Buch Deutscher Geist und Judenhass.
Das auf, ist eine ja dann, auf ein Interview. Zu dem Buch, das ich in der Zeitung gelesen habe, genau.
Ah, das heißt, da verarbeitest du, also weil wenn ich jetzt, sagen wir mal so, wenn ich jetzt selber schreiben würde, dann würde ich mir auch überlegen, soll ich nicht dann Material, das ich habe, sowieso verarbeiten? Also wäre das nicht sinnvoller, um tatsächlich nicht nur Alltag darzustellen, sondern tatsächlich auch Denkbewegung?
Ja, genau, das ist eigentlich genau mein Impuls. Also Denkbewegung statt Verfolgungsjagden.
Ja.
Oder als Verfolgungsjagden.
Ja, genau. Aber jetzt vielleicht könnte man Seite 20, um sozusagen einsteigen, um das Thema der Afro-Diaspora darzustellen?
20 und 21, so bis da, oder wie weit möchtest du mich lesen haben?
Ja, das könnte man auch vielleicht, 23 geht es ja dann auch nochmal weiter mit Techno, also diese Musik, vielleicht könnte man dieses Musikthema einführen und dann nochmal die Torpedo-Geschichte, ich finde, die könntest du da nochmal erzählen. Also die,
ja, kann ich. Soll ich mal 20 bis 25 lesen?
Ja.
Das ist aber dann so ein 10-Minuten-Teilchen.
Das ist okay.
Okay. Lieber Tillmann, herzlichen Dank für die wertvollen Materialien. Heinrich besuchte im November 1997 eine Veranstaltung in der Volksbühne, zu der auch der englische Publizist Codwell Eschon eingeladen war. Eschon redete dabei wohl in erster Linie über die afrikanisch-amerikanischen Unterwasserwelten des enigmatischen Duos Drexia aus Detroit. Heinrich meint, du solltest mal Kontakt zu ihm aufnehmen, er kenne einen, der Codwell Eschon kennt. Nachdem ich gestern noch einmal den in diesem Haushalt einzigen Drexia-Tonträger, die Doppel-CD The Quest, durchgehört habe, finde ich es absolut irre, wie viel die uns mit ihren abstrakten, wortlosen Kompositionen zu erzählen in der Lage sind. Gerade durch die Abwesenheit konkreter Samples, denke nur an die grässlichen Kontrabässe in Drum & Bass, stehen ihnen gleichsam alle Formulierungsmöglichkeiten offen. Interessant dabei ist, dass uns Techno, dessen tatsächlich unsichtbare Stadt praktisch gar keine Straßen hat, No Street, No Street Credibility, fernab also auch aller von Rap perpetuierten Mythen einer sozialen Realität existiert, dennoch als radikal dissidentes politisches Medium erscheint. Liegt es an begleitenden Texten wie jenem, den du mir geschickt hast? An den verschwörerischen poetischen Parolen aus den Mastering-Studios, welche in die Zwischenräume der Auslaufrillen von Underground-Resistance-Platten geritzt wurden? An den intellektuellen, eleganten, selbst in ausgedienten Militärklamotten angenehm unmännlich wirkenden Typen, die diese Musik produzieren und die uns weißen europäischen Mittelstandskindern irgendwie ganz vertraut erscheinen? Weshalb wir auch in erster Linie zu dieser Musik, die ja ihrerseits auf deutscher Elektronik fußt, tanzen? Was mich nach wie vor nicht loslässt, afrodiasporische Amerikaner im desolaten postindustriellen Detroit machen sich ihren revolutionären Reim auf die alten Platten der Düsseldorfer Gruppe Kraftwerk. Ist Detroit Techno Black Music? Was will uns Mark Floyd alias Chaos, GI zu Heidelberg, Underground Resistance Recording Artist, mit seinem sensationellen Titel Afro-Germanic sagen? Heinrich kopierte mir einen Website-Ausdruck, auf dem steht Resistance to the economic malaise that continues to grip Detroit. Resistance to the seemingly continuous erection of barriers between people without any thought towards the future. Resistance to the oppressive stereotypes that segment cultures that would otherwise unite. Underground resistance is about moving beyond the linguistical pitfalls that limit expressive communication by the use of a more natural lexicon based on tones, rhythms and melodies. Underground resistance is techno music. Ziemlich toll auch die alten Platten Curly Hands auf ihrem eigenen Acacia-Label. Yolanda wird sie alle haben, womöglich auch du. Wir haben hier leider nur zwei CDs von ihr stehen. Die nach wie vor völlig überfällige Anschaffung eines Plattenspielers in dieser Wohnung. Du bist ja alt genug, ganz selbstverständlich einen besessen zu haben, als House und Techno aufkamen. Ich erinnere mich, wie wir in deinem ungeheizten Mannheimer Zimmer saßen und unser Urteilsvermögen dahingehend trainierten, bereits nach wenigen Sekunden entscheiden zu können, welche Plattenseite auf 45 und welche auf 33 Umdrehungen pro Minute abzuspielen ist, auf den ersten Blick zu erkennen, welches Stück von außen nach innen und welches von innen nach außen läuft, entsprechend zielsicher den Tonarm aufzusetzen. Heinrich ist mal wieder nach Bitburg abgereist. Ich treffe mich heute Abend mit drei portugiesischen Taucherinnen. Wir wollen diesen Sommer vor den Azoren tauchen. Im Attachment kannst du neben Cod Wo-Eschons von Christoph Gurk ins Deutsche gebrachten Text ein Foto von mir im noch aus deiner Zeit stammenden hellblauen italienischen Badeanzug öffnen. Letzten Sommer von Heinrich aufgenommen, an einem von Nazis völlig unbehelligten brandenburgischen Weiher. Cod Wo-Eschon? Ähnlich wie Underground Resistance auf dem X-103-Album Atlantis, asphaltieren Drexia ihr Unterwasserparadies und machen das Bermuda-Dreieck zur Bühne für die permanente Neuaufführung ihres Krieges. Die moderne Wissenschaft besitzt mehr Erkenntnisse über den roten Planeten als über die Schlachtfelder auf dem Meeresgrund. Deshalb bieten solche unerforschten Abgründe die perfekte Umgebung für Konzepte, die tief im Tracklisting verborgen oder in die unteren Schichten des Vinyl gepresst sind. Für Vorstellungen und Ideen, nach denen du tauchen musst. George Clinton fällt mir ein, der schon 1978 nach der geglückten Landung seines extraterrestrischen P-Funk-Mutterschiffs auf einer Parliament-LP gesungen hatte, I can do my thing underwater. Bestens gelaunt, im weißen Cowboy-Dress, silbernen Ghetto-Blaster geschultert, auf anthrazitfarbenen Delfinen über den Atlantik surfend, zu Titeln wie You're a fish and I'm a water sign, Aqua Boogie, Liquid Sunshine oder Deep. Parliament auch als jene P-Funk-Band, die ihr 1974er Album Chocolate City benannt hatte. Das Kapitol, der Obelisk, Lincolns Denkmal, komplett mit Schokolade überzogen. Washington als afrikanisch-amerikanische Stadt. Der begleitende Text zur CD-Version von The Quest fragt, könnte es Menschen möglich sein, unter Wasser zu atmen? Und antwortet, ein Fötus im Mutterleib lebt ganz gewiss in einer aquatischen Umgebung. Schwangere afrikanische Sklavinnen wurden auf ihrem Weg nach Amerika zu Tausenden über Bord geworfen, weil sie krank und zu einer lästigen Fracht geworden waren. Ist es möglich, dass sie Babys im Meer entbunden haben, die keine Luft brauchen? Bei einem Laborversuch konnte zuletzt ein menschlicher Fötus vor seinem sicheren Tod gerettet werden, indem ihm flüssiger Sauerstoff in die unterentwickelten Lungen gepumpt wurde. Sind die Drexianer die unter Wasser mutierten Nachkommen dieser unglücklichen Opfer menschlicher Habsucht? Mein neben Underground Resistance liebstes Detroit Techno-Label heißt Red Planet, produced by The Martian. Yolanda sagt, Die Menschheit solle sich nicht wundern, wenn diejenigen, die sie in der Fremde zu leben zwang, sich fortan als Fremde definierten. Wenn diejenigen, denen sie Menschenrechte nie zuerkannte, sich zunehmend auf posthumane, extraterrestrische, astronautische bis aquanautische Tugenden beriefen. Siehe auch Atlantis, die Doppel-LP von X-103 aus dem Jahr 1993. Die OBXA-EP von X-102 hatte 1992 noch den Kreis von Sun Ra bis Underground Resistance schließend den Untertitel The Rings of Saturn getragen. Ihre Stücke fanden sich im Vinyl den Ringen des Saturns entsprechend angeordnet. Code Voeschon sagt, Draxia verlegen dieses außerirdische Diskontinuum zurück auf die Erde und dort angekommen unter Wasser. Anstatt den Boden der Tatsachen zu berühren, sinkt ihre Sonic Fiction mit der unsichtbaren Kraft eines optischen Magnetrons durch den Asphalt. Der ESO-Terrorist, der seinen Schrecken mithilfe esoterischer Mythensysteme ausübt, infiltriert die Welt, indem er logische Bomben legt, um danach wieder zu verschwinden. Er lässt mit Code Voeschons Worten konzeptuellen Sprengstoff detonieren und multipliziert Löcher innerhalb der Wahrnehmung, die das gesamte Universum austrocknen. So berichten die drexianischen Hüllen- und Etikettentexte von Begegnungen mit Kiemenmenschen und Sumpfmonstern an der Küste im Südosten der Vereinigten Staaten, die Draxias trans- bzw. subatlantische Theorie von den Sklavenverschleppungen erschreckend logisch klingen lassen. Sind die Draxianer vom Golf von Mexiko über den Mississippi an den Lake Michigan gewandert? Wurden sie, fragt Eschon, von Gott verschont, damit sie uns belehren oder uns terrorisieren? In das schwarzglänzende Vinyl im Umfeld der Auslaufrille von UR-37, The Return of Draxia, 1996, fand ich die Formulierung »You don't know what lurks in the fog« geritzt und überlegte mir, ob die in Techno-Clubs so verbreitete Nebelmaschine und mit dieser das Trockeneis, das wir einatmen, womöglich als Bindeglied trockener und feuchter Subkulturen betrachtet werden könnte. Der unbekannte Verfasser schreibt, »Wandeln sie unter uns? Sind sie weiter fortgeschritten als wir?« Wie und warum machen sie diese merkwürdige Musik? Was ist ihr Streben? 4 Landkarten fand Cordula im Deckel der Jewelbox von The Quest vor. Erstens den Atlantik sowie die Ränder der ihn begrenzenden Kontinente abbildend. Der Sklavenhandel 1655 bis 1867 mit schwarzen Punkten, die ein Dreieck zwischen Portugal, Senegal und dem Cape Hatteras markierten. Zweitens eine Karte der USA, Migration der ländlichen Schwarzen in nördliche Städte, erkennbar dabei Los Angeles, Chicago, Detroit und New York, 30er bis 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. Drittens mit gleichem Kartenausschnitt, Techno verlässt Detroit, dehnt sich weltweit aus, datiert auf 1988 mit über die Landesgrenzen hinausweisenden Pfeilen in alle Himmelsrichtungen. Viertens, die Karte zeigt jetzt beide Amerikas, den Atlantischen Ozean, Europa und Afrika, die Heimreise, Zukunft, gebündelte Vektoren ohne Richtungsanzeige zwischen den beiden Amerikas und Westafrika. Alles ziemlich einleuchtend. Wo Code Voeschon allerdings daneben zu liegen beginnt, urteilte Yolanda, während ihr Drucker Cordulas Attachment ausspuckte, wo er ganz Europäer, sagte sie, eventuell über den Rand seiner Londoner Kaffeeschale nicht hinauszublicken vermag, ist, wenn er in seinem Vortrag behauptet, die akustischen Fiktionen der Draxianer trieben die Entmenschlichung auf die Spitze, indem sie die Welt mit emotionslosen Halluzinationen bevölkern, die dir den letzten Nerv rauben. Ich fragte, was hört der wohl zu Hause für Platten? Und führte aus, für mich sind Draxias Einspielungen ebenso tief beseelt wie die von King Oliver's Creole Jazz Band. Für mich auch, befand Yolanda, nach einer teuren Sonnencreme kramend, die sie mir, der ich bereits gepackt hatte, mit nach Ocracoke geben wollte.
Ah, ich dachte, du liest noch weiter.
Ich kann auch gerne noch weiterlesen.
Ja, ich finde, man kann das Thema, ist ja noch gar nicht.
Dann muss ich aber gleich noch ein paar Seiten lesen.
Ja, wunderbar. Also
nee, weil dann geht es eigentlich noch bis Seite 28 Mitte so.
Yeah.
Da würde ich aufhören, ja?
Okay. Okay.
Anzeigentext vom Juni 1924. Weird, Bohemian and excitingly different. King Oliver's original Creole Band. Brunswick Recording Artists. Direct from New Orleans. Der Evening American schrieb, a pinch of Greenwich Village and a dash of the Parisian underworld. The Tribune, atmospheric as the devil. Joe Oliver war auf die fatale Schließung des New Orleanser Vergnügungsviertels Storyville hin, wie viele seiner Kollegen, nach Chicago gezogen, dessen rasant expandierende und ekstatisch pulsierende Southside unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg das größte Zentrum urbaner afrikanisch-amerikanischer Kultur bildete. Als ich die Gegend letztes Jahr zum ersten Mal aufsuchte, kam der Busfahrer, es mag beim vierten oder fünften Halt gewesen sein, jedenfalls südlich des Illinois Institute of Technology, in dem einst die theoretischen Fundamente für die sogenannte Modernisierung der Southside gelegt wurden, mit deutlich besorgter Miene den Mittelgang seines Fahrzeugs entlang nach hinten gelaufen, um mich unter den neugierigen Blicken aller anderen, wie ich urplötzlich feststellte, ausschließlich afrikanisch-amerikanischen Fahrgäste zu befragen, wo ich denn, ja, ich, hin wollte, ob ich mich nicht in der Linie geirrt hätte, beziehungsweise in deren Fahrtrichtung. Kurzum, was mein Streben sei. Ich bemühte mich, unbeirrt freundlich in die Runde zu lächeln, wedelte ein bisschen verlegen mit den 3-4 Schallplatten, die ich mir eben auf dem Flohmarkt gekauft hatte, darunter erinnere ich ganz genau, DJ Chips EP Southside's Coming, und stieg schließlich an einer bestimmten Straßenecke aus, die ich mitreißenden Berichten aus der Jazz- und R&B-Geschichte zufolge als den vitalen Mittelpunkt so vieler wertvoller kultureller Errungenschaften aus der Windy City, die auch mein Plattenregal zierten, begriffen hatte. Doch weit gefehlt. Ich stand, kaum dass sich der Bus aus dem Staub gemacht hatte, nur unter einer einsamen, im Wind quietschenden Straßenlaterne, die Grundstücke rundum wie leer gefegt. Einige wenige Häuser verfallen und, falls nicht, vernagelt, trostlos aus dieser posturbanen Ödnis ragend. Flechten einer Steppe gleich hatte sich hier Gräser und Gestrüpp das Land zurückerobert. Trampelpfade hier und dort kreuzend. Wer ging dieser Wege? Weit und breit war niemand zu sehen. Dabei erzählten noch die jüngsten Platten des hiesigen Dance-Mania-Labels voller Stolz von der lebendigen Southside. Die Disco-Baller-Clique bewarb ihre 12 Inches sogar mit dem Slogan Ghetto Music Southside Worldwide. Ich lehnte mich an den Kotflügel eines Autowracks, beobachtete ein paar räudige Hunde, die um einen Haufen alter Wolldecken streunten. Vor meinen Füßen eine ausgelaufene Batterie. Im Hintergrund die endlose Silhouette der Robert Taylor Homes. Ghetto-Style als das Dance-Mania am häufigsten verliehene Prädikat. Dann endlich doch noch auf dem verwaisten, unebenen Bürgersteig ein menschliches Wesen mit Kapuze, unklar welchen Geschlechts, womöglich jenseits aller Geschlechtlichkeit, mühselig einen Einkaufswagen voller leerer Getränkedosen vor sich herschiebend, auf mich zu, an mir vorbei. Desillusioniert schlug ich mich in Richtung Dr. Martin Luther King Jr. Drive durch und nahm an der 43. Straße zwischen Prairie und Calumet die nächste Hochbahn zurück nach Norden. Keine Seele außer mir auf dem Bahnsteig. Als der Zug einfuhr, saßen sämtliche Passagiere in einem Waggon, also stieg auch ich in diesen. Damals wusste ich noch nicht, dass inmitten dieser als die desolatesten der gesamten USA apostrophierten Slums der noble Campus von Chicago liegt, westlich, östlich sowie südlich begrenzt durch breite, segregierende Grünanlagen, nach Norden hin durch eine sogenannte integrierte Nachbarschaft namens Hyde Park, in welcher besser verdienende afrikanische und europäische Amerikaner neben und übereinander wohnten. Die Universität mit ihren antikisierenden Anwesen im altenglischen Stil, ihren penibel gepflegten Gärten, ihrer ganzen preziösen Idylle inmitten der offen verzweifelten Southside einen unglaublichen Akzent setzend. The University of Chicago, in deren auf zwei Gebäude verteilter, unterirdischer, anheimelnd verwinkelter Campus-Buchhandlung ich später anregende Funde wie Arnold L. Hirsch's Making the Second Ghetto, Untertitel Race and Housing in Chicago, Frank Kofsky's Black Music, White Business oder den Materialienband zu Zora Neale Hurston's Sweat tätigen würde. Nicht zuletzt Chicagos Universität, in deren Joseph Regenstein Library Yolanda seit vergangenem Jahr an 5 Nachmittagen pro Woche arbeitet.
Ja, vielen Dank. Wollen wir kurz Musik hören?
Gerne.
Okay. We'll be right back.
本当はこれぞルパン三世怪盗アルセーヌルパンの孫フルタッチのゲバラ天才的アクションに生きる男このパワースケールが世のゴキブリ野郎ともうダメージ
Also hier ist jetzt wieder ein Gespräch und zwar mit Thomas Meinecke zu seinem neuen Buch Hellblau. Jetzt haben wir schon Auszüge gehört und ich habe mich ja, das haben wir gerade schon so besprochen, ich habe mich immer gewundert, was ist eigentlich, was will Kotwo Ejun eigentlich mit diesem Wasserthema? Aber durch, wenn man sich tatsächlich diese Form der Traumatisierung durch das Wasser verarbeitet, durch die Erzählung der Sklaventransporte wieder erinnert, dann kriegt das Wasser tatsächlich einen bestimmten Sound. Ja. Der Sound, der sich dann in den Stimmen wieder artikuliert.
Und der ist auch gar nicht so ambient, wie man glauben möchte, oder so esoterisch im Sinne eines Elements oder so, sondern auch durchaus voller Bedrohungs-, also diese Mythologie ist sozusagen diese traumatischen Topoi sozusagen, die kehren sich auch durchaus in so Bedrohungsszenarien um oder äußern sich darin. Das ist ja dann auch wirklich, wenn man von dem Esoterroristen hört, der sozusagen logische Bomben legt. Mhm. Und woanders heißt es, aus dem Meer werden Angriffe auf eure Programmiererfestungen gefahren werden. Dann wirkt das ganz schön unheimlich, auch gerade jetzt so.
Ja. Ja, da könnte man davon ausgehen, also Amerika fühlt sich ja, denke ich, wahrscheinlich sowieso oft bedroht, jetzt schon wieder. Und diese Form der Bedrohung, also dann versteht man vielleicht auch, warum Sound auch eine bestimmte Form von Bedrohung annehmen kann, aufgrund dann eben dieser tatsächlich des gewollten Angriffs, also der tatsächlich immer wieder aufgearbeitet werden muss.
Einerseits eben das, andererseits auch überhaupt die Musik, die sich auf Sounds verlässt und nicht auf Lyrics, auf Texte und so, sondern eben instrumental auch ist, oft eine ganz interessante eigene Art von Narration entwickelt hat. Das, was mich auch sehr fasziniert, wo man sozusagen sagen kann, ein Techno-Track ist politisch. Auch gerade im Kontrast zum Beispiel zu sowas wie Hip-Hop, wo doch eine Straße und Gangsters und Bitches klar definieren, wo der Asphalt ist und undurchdringbar auch ist. Yes. Das ist schon sehr, sehr interessant, was dort irgendwie die sehr viel introvertierteren bei allen Bedrohungssubtexten, trotzdem irgendwie introvertierteren elektronischen Musikformen trotzdem an politischem Anspruch wirklich zu transportieren in der Lage sind. Das fasziniert mich ziemlich.
Hm. Und in dem Buch kommen ja tatsächlich auch noch mehr Stimmen vor, Stimmen als Stimmen, um das sozusagen so zu formulieren. Und Alaya hast du zum Beispiel auch, du hast ihr Studio besucht, aber nicht jetzt sie selber im Studio.
Ja, nee, es gibt einfach nicht weit weg von dem Ort, wo sozusagen dieser Tillmann, meine Romanfigur Tillmann sitzt, North Carolina an der Küste, nicht weit von da vielleicht. Eine Autostunde nördlich davon ist Virginia Beach. Das wiederum ein Teil ist eigentlich von diesem riesigen Ballungsgebiet von Norfolk, wo eben wirklich fast alle Leute bei der Marine sind, interessanterweise, und auch ein hoher Anteil afroamerikanische Bevölkerung ist. Dort gibt es das Studio, in dem sowohl Timbaland alle seine Produktionen bis vor einem Jahr, da ging er dann nach New York, gemacht hat, als auch die Neptunes. Also und das habe ich besucht. Und das habe ich natürlich meine Romanfiguren auch besuchen lassen und besichtigen lassen, dieses Studio, in dem eben auf eine ganz interessante Weise diese technoiden, abstrakten, blubbernden, wasserhaltigen Musikformen verschnitten wurden, super produktiv verschnitten wurden mit sozusagen den Erzählungen autonomer Subjekte in Anführungsstrichen, sprich R&B. Also ich meine, in dem Studio hat zum Beispiel Missy Elliott alle Platten, seit sie 13 Jahre alt ist, gemacht.
Missy Elliott ist ja überhaupt klasse.
Also genau, Missy Elliott ist klasse. Und da sind auch die Sachen gemacht worden, zum Beispiel Aaliyah ist, glaube ich, oder Aaliyah. Ich glaube, dieses Superstück Try Again, das in meinem Roman dann später eine Rolle spielt, ist in New York bereits aufgenommen, aber von Timbaland, von dem Typen, der dort seinen Sound entwickelt hat. Dann spielt Kelis eine große Rolle. Und die Neptunes. Die Neptunes haben ja jetzt witzigerweise sogar unter eigenem Namen mit dem Projekt Nerd richtig groß Erfolg, sind auf den Titelseiten der Musikmagazine auch hier. Damals waren sie für mich noch eher so spezielle Typen, also vor anderthalb Jahren oder so, als ich dort war zuletzt und das Studio angeguckt habe, die einfach interessante Produzenten waren, die eben einfach das neu mischen, die Karten, und auf eine Weise, die natürlich Leute wie mich unglaublich herausfordern, rauskriegen zu wollen, was wird dort eigentlich genau aufgeführt, wenn du praktisch diese abstrakten Musikformen, die wirklich unglaublich deep sind und innovativ auch, zusammenbringst mit sozusagen wirklich diesen immer eigentlich oder fast immer weiblichen Gesängen, die sozusagen eigentlich das Private verhandeln. Also ich finde es unglaublich innovativ und ich finde das völlig verrückt, dass das auch noch auf den vordersten Plätzen der Hitparade passiert wird. Ich finde das auch weiterhin interessant. Ich finde auch, dass dieses Jahr noch da unglaublich interessante Sachen die ganze Zeit zu hören sind. Ich finde ja sogar die neue Puff Daddy Single, also P. Diddy, wie er jetzt heißt, auf eine musikalische Weise unglaublich extrem. Und das Zeug geht direkt hoch in die Hitparade und ich gehe in den nächsten Drogeriemarkt und kaufe mir das. Und ich muss nicht mehr als Nerd die tollen Läden abklappern, was ich natürlich trotzdem tue. Aber das ist für mich total interessant. Und das ist das, was dort in dem Roman auch versucht wird, zu klären, so ein bisschen das Abstrakte und das Konkrete an Musik. Was kann das sein, auch im politischen Sinne, in der Definition von Subjekten? Sind die eigentlich dann autonom und so weiter? Spielt alles eine große Rolle.
Ja. Und Missy Elliott, kommt sie eigentlich auch vor? Weil Missy Elliott jetzt mit diesem Hit auch Lady Marmalade schafft es ja tatsächlich so Sängerinnen, um sich zu scharen und zu produzieren. Und sie hat wirklich einen ganz eigenen Stil. Also...
Wobei das natürlich schon mal, muss ich als alter Sack jetzt praktisch sagen, natürlich schon mal ein Hit war, eben von La Belle und auch in einem tollen Studio produziert, damals in New Orleans bei Alan Toussaint, den ich auch super verehre. Dieses ist natürlich schon ein Remake und das Video ist, können wir auch sagen, ruhig sexistisch, oder?
Ja, aber ja, ist okay.
Aber es ist okay. Nee, ich finde schon Missy Elliott super interessant und sie hat das auch produziert und das, ich finde auch sehr interessant die einzelnen Figuren drin. Lil Kim kommt auch in meinem Buch vor, die finde ich ziemlich interessant auch. Yeah. Und aber Maya ist auch eine super Sängerin, habe ich mir auch ein paar CDs gekauft, aber das ist natürlich nicht, also Missy Elliott ist ja praktisch nur die Produzentin und An- und Absagerin auf diesem Stück, ne?
Ja, ja, aber anscheinend hält sie die Mädels wirklich zusammen. Aber ich finde das schon interessant, also Lil' Kim, also diese Art der Bewegung. Also Madonna schafft es ja auch in diesem Music-Video, diese, man könnte sagen, sexistischen Bewegungen darzustellen. Aber ich habe immer das Gefühl, es zeigt eine ganz andere Seite von Reziprozität eigentlich, in der, wie diese Bewegungen vorgeführt werden. Und was die wirklich wiederum an Bewegung in dem, der das sieht, auslösen. Das, glaube ich, ist dann tatsächlich eine Art der Emanzipation.
Und aber das würde ich gerne nochmal, also ich finde, ich würde so gerne so argumentieren können wie du jetzt sozusagen. Und das würde ich gerne nochmal genauer hören. Wie geht das? Also wie funktioniert das? Man sieht diesen Clip, wahrscheinlich haben alle, die jetzt uns zuhören, den Clip mal gesehen, Lady Marmalade. Und inwiefern ist der nicht, oder wie wird das reziprok gemacht, der Sexismus dort? Drehen wir das Interview doch mal schnell um. Ich habe hier zu Gast heute Felicia Herrschaft und die erklärt uns jetzt, was an R&B-Videos nicht sexistisch ist. Na, ich meine, ich wäre so froh, wenn du mir das kurz erklären könntest, weil ich hätte es gern so, aber
ja,
manchmal...
Ja, ich sehe ja ganz selten Videos, ehrlich gesagt. Ja. Und dann habe ich mir Lady Marmalade wirklich sehr oft angesehen, weil es so oft auf MTV lief und ich fand es immer wieder unglaublich. Und das hat etwas damit zu tun, wie Blicke. Also Blicke und Kamera ist natürlich schon mal unterbrochen, diese Blickrichtung, aber dadurch, dass es unterbrochen ist, gibt es den Bezug dann zum, sagen wir mal, Rezipienten. Also ähnlich wie wir uns jetzt hier im Radio ansehen, während des Interviews. Und da sind, Blicke sind jetzt auch, sagen wir mal, psychologisch gesehen ja wesentlich stärker wieder ein Selbstbild herstellend aus einer Fragmentierung als dieses Selbstbild zu zerstörend. In dem Moment, wo also Blick und Bewegung zusammengesetzt werden und in einer bestimmten, sagen wir mal, Choreografie stehen, die passieren nicht einfach so. Also du kannst ja sehen, dass die Bewegungen jeweils wiederum im Verhältnis zum Raum stehen oder auch zu der Person. Und dadurch bekommen die Blicke und die Bewegung eine Bedeutung. Und das ist die Form der Reziprozität, die ich meine. Die nicht sexistisch ist dadurch, sondern eben eine emanzipierende Wirkung hat. Weil es wird etwas anderes hergestellt. Und ich glaube, deshalb funktioniert auch Pop überhaupt. Es wird eben immer auf einer anderen Ebene etwas hergestellt, das etwas mit einer Art zerstörten Narzissmus zu tun hat. Also gehen wir eher davon aus, etwas ist zerstört und durch die Form der Blick der Reziprozität wird sie wieder hergestellt in einer Art der selbst in einer Art der wie soll man das sagen, selbst vielleicht Selbstverantwortung sogar. Mhm. Aber auf jeden Fall Identifizierung.
Es ist wirklich nicht auch Identität. Ganz extrem. Das sind auch alle, sind alles Frauen im Spiegel sozusagen in dem Video. Ja. Also es ist kein, genau. Nee, ist schon klar. Ich empfinde
Messages,
es ja auch als...
Messages, mach es so. Mhm. Also dadurch kommt eine Art der...
Aber trotzdem ist natürlich alles straight out of the lingerie shop, was wir da sehen. Also es kann auch Dirty Old Men sozusagen ihre Freude trotzdem haben.
Ja, aber wenn ich
Missy
Elliott-Videos sehe und weiß, aus in welcher Art und Weise das produziert ist und dann vermittelt mir das auch selber nochmal ein anderes, dann höre ich das anders.
Mm. Ja, Missy Elliott's Videos sind ja dann auch schon wieder so quecksilbermäßig sozusagen vercybert, ne?
Ja.
Die sind nicht ganz so, die spielen nicht so ganz konkret mit dem Fleisch quasi.
Ja.
Aber das tut, ich sehe das Gebrochene schon auch in dem Lady Marmalade Video, aber ich kann es schwer, ich könnte es nicht so, glaube ich, ausdrücken, wie du es gerade getan hast.
Also sie haben das aus dem Gebrochenen sozusagen herausgeholt. Mm. Und das wäre vor 30 Jahren nicht möglich gewesen. Vor 30 Jahren oder in den 50ern wäre das immer noch das anrüchige Prostituiertenverhältnis gewesen. Ja, und sie schaffen es mit einem Kick, dem Ganzen sozusagen zu zeigen, wir sind die Bosse. Also da kehrt sich das Geschlechterverhältnis doch um. Vor allen Dingen, dass die Frauen ja selber nicht mehr zuordnenbar sind, weil sie ja selber auch mit einer Art Transsexualität spielen.
Mhm. Klar, das ist natürlich genau sozusagen der Drag Queen. Die sind ja im Fummel quasi alle.
Ja.
Ja. Nee, das ist schon alles klar.
Drag Queen-Thema.
Ja, ja. Aber das Tolle ist ja, dass das dann eben sozusagen straight in die Hitparade marschiert heutzutage. Da hat sich doch echt die Welt irgendwie verbessert.
Ja. Ja, das ist unglaublich. Und ich glaube, es liegt an der Professionalisierung der Produktionsverhältnisse, die das schwarze Amerika jetzt erreicht hat. Aber die Frage ist, wie kommt es denn jetzt, sagen wir mal, jetzt vom schwarzen Holocaust zum weißen Holocaust in dem Buch? Wie ist da der Übergang?
Eigentlich ging es los, mein Buch, das Neue, damit, dass das letzte schon die Frage ganz zentral, in Tomboy war schon eine ganz zentrale Frage, die Antifeminismus und Antisemitismus sind verdammt ähnlich strukturiert. Und ich war dann plötzlich beim jüdischen Mann als einem Mann, der sozusagen dem abgesprochen wird, Mann zu sein. Nicht nur wegen seiner Beschneidung, sondern auch wegen der ganzen sozialen Rolle, auch des frommen Juden, der im Stübel sitzt und nur liest und liest und liest, während die Frauen draußen in der Welt rumlaufen. Ich war dann plötzlich bei diesem jüdischen Mann, war dann plötzlich bei dem ganzen Komplex Diaspora, bei den Juden in New York. Also es ist ein zentrales Thema meines Buchs auch, sind die chassidischen Viertel in Brooklyn, womit sich eine Figur in dem Roman auch beschäftigt, ganz stark. Und dann war ich bei den Zusammenstößen zwischen Juden und Schwarzen in Brooklyn, die es ja dauernd gibt. Andererseits auch gibt es eine lange Tradition der gegenseitigen Beeinflussung, auch wieder in Musik, schon bei Minstrelsy. Entschuldigung, Coca-Cola, das war Werbung, Tin Pan Alley, Broadway, Blackface Minstrel und so weiter, über R&B, White Negroes, Komponisten, die für Soul-Sänger geschrieben haben, jüdische. Es ging dann plötzlich in meinem Buch die ganze Zeit um das Verhältnis zwischen Juden und Schwarzen als zwei mit dem Diaspora-Schicksal sozusagen beschäftigten Gruppen. Und damit war ich auch ganz nah beim Holocaust, weil ich natürlich ich habe auch Deutschland die ganze Zeit ja mit dabei, mit diesem Bitburg-Ding, mit den U-Booten und so weiter. Es wird, während ich schrieb, ging das los mit diesen Zwangsarbeiterentschädigungen. Es kamen dauernd Nachrichten rein, die das direkt sozusagen wie auf den Tisch legten. Und natürlich geht es sowieso darum, wie praktisch Rassismus funktioniert und wie der jeweils andere ausgeschlossen wird und eventuell auch eingeschlossen wird in ein KZ quasi. Also das ließ sich gar nicht vermeiden, dass dieses Thema immer größer wurde dann im Laufe des Buches, weil es einfach auch um das Verhältnis zwischen, es ist ein Dreieck praktisch, Deutschland, Afrika, Amerika. Da kommt Kolonialismus, da ist unglaublich viel, hat sich dort sozusagen angehäuft und doch, das ist allein schon wegen des Bitburg-Themas auch, das von Anfang an mit drin ist im Buch, ja immer klar gewesen, dass es da um die Versöhnung über den SS-Gräbern auch zwischen Europa und Amerika ging. Es wird immer größer, das Ding, im Laufe des Romans, dieses Thema.
Ja. Okay. Okay. Ja, wir sind eigentlich am Ende der Sendung und wir sind gerade auf dem Weg raus aus der Buchmesse, kam eine Durchsage, das fand ich ja auch irgendwie erstaunlich, dass die wirklich jetzt zum 11.10. eine Durchsage machen, einen Monat nach den Anschlägen in New York. Weiter haben wir, glaube ich, gar nicht zugehört.
Weil wir dann schon genau an der frischen Luft waren.
Ja, aber die Buchmesse dieses Jahr ist eben durch die Anschläge in New York tatsächlich zu einer echten Sicherheitszone geworden, was wirklich erstaunlich ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Buchmesse gefährdet ist, also weil die Verlagswelt agiert doch wirklich auf einer anderen Ebene. Also es gibt genauso arabische Verlage auf der Buchmesse und die veröffentlichen, und man würde sich ja, jeder Terrorist würde ja seine eigene Meinungsfreiheit beschneiden, wenn er die Buchmesse also als Anschlag Moment nehmen. Na,
es ist
also
halt im Moment so eine generell
falsche Logik, die da gerade
Logik ist halt im Moment gerade mal gar nicht mehr in Effekt.
Ja, vor allen Dingen, man geht in die Halle 8 der internationalen Verlage und was sieht man dort? Die Taschen werden kontrolliert. Man geht in Halle 6, wo die arabischen Verlage sind, da ist kein Mensch. Ich meine,
da ist kein Mensch drin.
Wenige Menschen, und die arabischen Ecken sind ganz hinten und ganz leer, und da fragt man sich doch auch, also wieso dort diese Sicherheitspräsenz und dort diese Form der Isolation, Abschiebung.
Ach was, ja, das ist interessant. Ich bin erst seit gestern da und da war ich noch gar nicht. Ja, ja.
Das ist unglaublich. Man denkt wirklich, das sind zwei Welten auf dieser Buchmesse.
Mhm. Also irre.
Irre.
Absolut irre, ja.
Okay, also ich denke, wir werden die Tage der Buchmesse irgendwie doch auch ohne Anschläge überstehen. Und vielen Dank, also Thomas Meinecke, und das Buch Hellblau, Surkamp, jetzt erschienen. Und ich denke, zu dem Thema kann man auf jeden Fall irgendwann nochmal was weiter sprechen.
Genau, danke. Vielen Dank auch.
Ja, okay, am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft.
You make me feel like a real man should. Oh baby. You make me feel like a real man should. Alright. You're the best TV program I've ever seen. You're the most delicious jam I've ever been in. You're a trip from the hot girl of sexy lady. You make me feel like a real man should. Oh baby. You make me feel like a real man should. Feel like a real man should. Alright.